Mutige Frauen braucht das Land.
Schön, dass du reinhörst. Lehn dich zurück und lass dich inspirieren.
Liebe Elisabeth, wie viele Vereine hast du schon gegründet?
Gegründet noch gar nicht so viel. Nein. Ich bin in mehreren. Aber wir haben heute eine Frau getroffen, die Ida Hafner, die einen Verein gegründet hat, aber eigentlich hat sie ein Universum gegründet, finde ich.
Genau, ein riesiges Universum, wo weitere Vereine und Initiativen heraus entstehen, die die ganze Region quasi beleben, bespielen und mit ganz viel Liebe, Freude und Begeisterung verzaubern.
Das ganze Universum befindet sich in einem Haus, das heißt Villa Hafner in Maria Lankowitz in der Steiermark. Und die Ida kommt sozusagen aus dem Lehrberuf und ist jetzt eine Gestalterin für Erwachsene und für Kinder. Und man kann in dieser Villa wirklich alles machen, von Kindergeburtstagen feiern bis zu bei Musicals mitspielen.
Konzerten, Lesungen, Workshops, alles, was man sich nur vorstellen kann.
Also wer immer nicht weiß, was ich in der Freizeit machen soll, kommt hierher und hört euch diese Folge an, dann wisst ihr, was ihr machen wollt.
Viel Spaß.
Wir sind heute in Maria Lankowitz und haben gerade vor, ich würde jetzt so 9 Minuten die Ida Hafner kennengelernt. Die wurde uns empfohlen. Herzlichen Dank für diese Empfehlung an die Claudia. Als eine Macherin hier in der Region, da kommt man nicht an der Ida vorbei, ist mir gesagt worden. Und als wir jetzt diese Villa Hafner betreten haben, glaube ich, hat sich das Bild schon bestätigt. Ich kann das jetzt sehr gut nachvollziehen. Du wirst als quasi mutig empfunden, weil du so eine Macherin bist und weil du viele Dinge tust. Und die Ida hat uns jetzt auch gefragt, das geht sie alles in einer Stunde nicht aus, was sie uns erzählen wird. Und wir freuen uns sehr darauf, dich kennenzulernen und deine Lebensgeschichte zu hören. Schön, dass wir da sein dürfen.
Ja, sehr gerne. Bin ein bisschen stolz, dass ich die Villa Hafner da habe und euch da sozusagen bewirten und herholen konnte. Ja.
Das ist super. Sehr schön. Wir haben eine berühmt-berüchtigte rosa-rote Schachtel mit Kärtchen drin. Du darfst gerne eine ziehen, um ein bisschen sehr Eisbrecherfrage zum Einsteigen.
Okay, sehr Warm gerne.
Werden, sozusagen.
Hund oder Katze mit Fragezeichen? Also mein Favorite ist tatsächlich Katze. Hatte ich auch schon 2 in meinem sozusagen Erwachsenenleben. Hatte aber auch einen Hund, wie ich klein war. Also ich habe auch einen positiven Zugang zu Hunden. Aber Katze, ja, ist mein Lieblingstier.
Wie du klein warst, ist für uns das nächste Stichwort. Wir bitten alle Frauen, dass sie irgendwo am Anfang, wo immer der Anfang für dich ist, beginnen, ihre Lebensgeschichte zu erzählen. Woher kommst du? Wie bist du zu der Ida geworden, die stolz auf ihre Villa ist? Wir fragen nach, wenn wir mehr wissen wollen.
Okay, na gut. Boah. Dann starten wir. Ja, nachdem ich jetzt schon 65 Jahre alt bin, ist natürlich diese Reise weit zurück. Ich wurde eben als 4. Kind in eine Bäckersfamilie geboren, sogar im Bezirk Volzberg, wobei meine Eltern dann nach Bölfingbrunn gezogen sind. Ich weiß nicht, ob euch das was sagt. Bölfingbrunn in der Weststeiermark, in der Nähe von Wies, also Bezirk Deutschlandsberg. Und und da bin ich halt als sehr behütetes, also behütet, aber sehr als Kind, 4. Kind aufgewachsen, so als Nesthäkchen. Und es ist mir, glaube ich, immer sehr gut gegangen in der Kindheit. Ich musste nicht in ein Internat, so wie meine Geschwister, und ich war einfach zu Hause und konnte viel tun. War auch immer sehr selbstständig und sehr zielstrebig, und das hat natürlich meine Eltern bestärkt, dass ich ganz normal zu Hause beim Geschäft aufwachsen darf. Das habe ich gemacht. Ja, und dann später hat sich eben der Lebensweg so ergeben, dass ich zur BEDAG gekommen bin und Lehrerin wurde, und habe den Beruf auch sehr lange und sehr gerne gemacht. War zuerst in Vorarau einmal Lehrerin für 1-2 Jahre, nachdem ich habe müssen warten. Das war tatsächlich eine Zeit, wo es gerade viele Lehrerinnen und Lehrer gegeben hat. Und dann schließlich ja, bin eben angestellt worden in Vorarau, war dann dort, dann bin ich nach Kleinstädten gekommen. Ich weiß jetzt gar nicht, wo mir meine Gedanken überall hintragen werden.
Darf ich kurz einhaken, war das immer schon der Wunsch, Lehrerin zu werden? Oder hast du als Kind dann auch so einen anderen Berufswunsch gehabt?
Ich habe immer zwischen Psychologin und Lehrerin herumgetan. Mhm. Das hat mich immer beides interessiert. Psychologisch, also so nachdenken, wie Menschen ticken und was sie so innen fühlen und so. Das hat mir immer gut gefallen. Aber habe ich mich dann für Lehrerin entschieden. Vielleicht auch, weil ich zu dem damaligen Zeitpunkt schon einen Freund hatte. Und dann hat man so irgendwie schon gedacht, ja, das ist praktischer Beruf und so. Das ist, spielt halt alles so mit, die momentane Lebenssituation auch immer. Ja, und dann, nachdem ich Lehrerin war und ja in Kleinstädten gelandet bin, ich habe dann eben meinen damals ersten zukünftigen Mann kennengelernt und ja, Heirat, zwei Kinder, Haus gebaut oder finanziert, gebaut. Ja, und dann hat es ein bisschen eine traurige Phase in meinem Leben gegeben. Dann war also dieses Ende der Beziehung war begleitet von einem schieren Brand in dem Haus, das wir gehabt haben. Also es war so, ja, kann ich jetzt nicht so genau beschreiben und will ja gar nicht so. Es war jedenfalls eine nicht so schöne Zeit, was im Endeffekt dann geendet hat, dass ich eben mehr oder weniger bei meinen Eltern gewohnt habe mit einem Umbau und mit den zwei kleinen Kindern und dann die Trennung von meinem Mann passiert ist, von meinem ersten. Ja, und dann war irgendwie durch warst Zufall.
Entschuldige, warst du berufstätig oder?
Ich war berufstätig als Lehrerin, ja.
Als
Lehrerin in einer damaligen Hauptschule. Mhm. Also ich bin Hauptschullehrerin.
Und welche?
Also welche Fächer? Ja, was glaubt's?
Bildnerische Erziehung?
Würde gut passen, habe ich aber nicht studiert. Studiert habe ich Englisch und Leibeserziehung und Turnen.
Okay. Mhm.
Habe aber immer Musik unterrichtet und sehr häufig BE. Ja. Ja, wo waren wir stehen geblieben? Also bei der Lehrerin sein und
Berufstätige
genau. Und dann alleine und ja, wie auch immer. Ich habe dann aber immer sehr gern eben Musik gemacht, habe immer in Chören gesungen, schon vom 15. Lebensjahr an und habe dann tatsächlich ja eine sehr große Beziehung zu Chormusik gekriegt und damals eben in der Nähe von Eibiswald, das ist St. Lorenzen ob Eibiswald, so zwischendrin eine große Gemeinde, Eibel heißt die, da habe ich dann gewohnt und auch einen Chor gegründet. Und durch diesen Chor bin ich dann nach Maria Lankowitz gekommen.
Ich würde da nachhaken oder nachfragen.
Gerne.
Ich hätte also gerne einen Chor. Wie gründet man einen Chor?
Nein, man muss mal schon ein paar Leute kennen, die auch gerne singen. Sonst geht es nicht.
Was ist die To-Do-Liste? Ich möchte einen Chor gründen.
Chor begeisterte und singbegeisterte Menschen finden, die eben auch gemeinsam singen wollen. Und das war dann eben tatsächlich so, ich habe da schon bei einem so einen Kulturverein Mühlradl, den haben wir auch gegründet, da war ich Gründungsmitglied, das haben wir damals eben auch gehabt und hat dann auch Mühlradl Chor geheißen, also Menschen, die dort dabei waren und noch andere haben dann gesungen.
Mit wie viel seid ihr gestartet?
Ich glaube, damals waren das so 13 Menschen vielleicht, also so, es war so ein Ensemblechor, also nicht übergroß. Ich kann es gar nicht mehr ganz genau sagen. Ist schon lang her. Genau, aber jedenfalls über dieses Interesse zum Chor habe ich meinen jetzigen Mann kennengelernt, weil der war mit einem kleinen Ensemble, den Lankowitzer Quartett in Eibiswald und da war ich zuhören und da habe ich ihn eben kennengelernt und ja, und dann haben wir uns lieben gelernt und ich bin dann heraufgezogen nach Maria Lankowitz. Das war das Resultat der Beziehung. Und wir haben eine Patchwork-Familie gegründet. Ich kam mit zwei Kindern und er hatte zwei größere, ein bisschen größere Söhne. Ja, und so ist diese Beziehung oder der Start in Maria Lankowitz geglückt. Und das ist jetzt 34 Jahre her.
Wie hat es mit der Patchwork-Familie funktioniert?
Insofern nicht so schlecht, weil die zwei Buben, also von meinem Mann, schon älter waren und meine noch recht klein. 4 und 5 Jahre waren die damals, also 5, 6, gerade noch so Kindergarten und dann von Kindergarten in Schule. Ja, und dann hatten wir eben unseren gemeinsamen Sohn, den Felix Hafner. Das ist der Kleinere. Der Gemeinsame, der irgendwie auch als Bindeglied war in der ganzen Familie und ja, und der alles zusammengehalten hat, auch gut. Ja, und ja. Also über die Kinder könnte ich jetzt auch wieder lang reden, aber das ist jetzt, glaube ich, auch nicht so viel sinnvoll. Ja,
natürlich also du sagst, es hat gut funktioniert, weil die einen größer waren und die anderen kleiner. Was funktioniert dann gut? Also man könnte ja auch denken, wenn sie gleich alt sind, können sie miteinander spielen.
Ja, die Eifersucht ist nicht gegeben gewesen, das der oder der irgendwie. Es war einfach eine andere Alterskategorie, die einen schon in der Pubertät quasi oder und die anderen noch kleine Volksschulkinder. Mhm. Das hat irgendwie, glaube ich, dazu ganz gut gepasst. Mhm. Mhm. Ja, und wo waren wir jetzt wieder?
Quasi die Kinder, hast du gesagt, das ist ein eigenes Kapitel.
Ja, vielleicht kann ich nur sagen, dass wirklich sehr, also zwei sind wirklich so in der künstlerischen Ader, was halt auch mit der Villa Hafner irgendwie zu tun hat, gelandet. Einer ist eben von Gregor, der jüngere Sohn, der Stefan Hafner ist bildender Künstler und ist auch da in der Villa Hafner sehr viel. Und der gemeinsame Jüngste ist der Felix Hafner, der ist eben Theaterregisseur, der auch in Graz jetzt gerade momentan läuft, gerade Slippery Slope. Fast ein Musical, das von ihm inszeniert wurde und also er so in vielen Bundeshauptstädten und auch über die Landesgrenzen hinaus sehr aktiv und ein sehr guter Regisseur, ja. Er hat eben das, was wir da so im Kleinen auch probieren, er macht sehr viel über die Schauspieler, also er ist nicht so ein Vorgeber und so und so und so muss es sein, es ist so, er ist vielleicht von der neuen Schule jetzt schon, dass sehr viel im Kollektiv erarbeitet wird, dass sehr viel über die Rollenarbeit in die Geschichte eingetaucht wird und das ist super. Mhm. Und ja, und das spürt man bei den ganzen Produktionen auch. Manchmal sind es eigene Texte, manchmal sind es Texte, die eben vorgegeben sind, Stücke eben.
Wie war der Umzug für die jetzt daher? Hast du gleich Anschluss gefunden? Bist du gut aufgenommen worden?
Ja, das hat sich vielleicht so ergeben. Ich wurde schon als Macherin identifiziert, so. Macherin, ja. Und eine Macherin, die macht halt, gell? Und die startet halt bei der nächstbesten Gelegenheit. Ich glaube, das, womit ich wirklich als allererstes gestartet bin, da ist in der Kirche. Da haben wir Familienmessen begonnen zu machen. Und zwar wirklich, also monatlich. Zuerst wurden wir eingeladen, um ein bisschen was so rhythmisch beizutragen und dann plötzlich, ja, es hat sich das so ergeben, dass wir wirklich diese Familienmessen alle einmal im Monat, jeden Sonntag, dann so in einem Team organisiert haben und die Texte vorbereitet und so. Das war dann doch 25 Jahre lang haben wir das gemacht. Wirklich auch ohne Sommerpause, durchgehend, immer jedes Monat einmal eine Messe. Das war da so der Einstieg, wo ich dann so als Macherin und dann mit den Kindern Erstkommunion, Vorbereitung und da.
Ja. Und was war euch jetzt wichtig bei den Familienmessen? Du sagst, ihr habt Texte ausgesucht und
ja,
gestaltet.
Ja, genau. Also das ist immer so ein bisschen, würde ich sagen, es hat jedes Teammitglied, oder wir haben es dann so ein bisschen aufgeteilt. In späterer Folge hat es noch besser funktioniert als am Anfang. Es war uns immer wichtig, die Botschaft der Liebe zu den Menschen zu bringen und das positive, freudige Evangelium zu verkünden. Also das ist sicherlich das, was mir nach wie vor am Herzen liegt, eben diese Freude des Christentums irgendwie. Ja, das war mein Anliegen. Und so haben wir unsere Gottesdienste auch gestaltet. Und immer mit einem Schlussgebet, das ein bisschen was den Menschen mitgibt. Und immer Texte gesucht, die zu Liedern passen und zum Evangelium. Und also so Einheiten zu schaffen. Weil mir das so wichtig war und eigentlich jetzt noch wäre, dass ein Mensch, der in einen Gottesdienst geht, wirklich beglückt und bestärkt wieder hinausgeht. Und nicht mit einem schlechten Gefühl, wie schlecht man ist und was man für Sünden hat, sondern wirklich ein positives Gefühl oder irgendwie einen Auftrag spürt oder zumindest die Gemeinschaft wahrnimmt und sich in den Liedern, an den Liedern freut oder so. Das ist mir immer sehr wichtig gewesen.
Wir haben auch viele. Sehr schönes Bild da.
Genau. Ja, das ist so, ich bin fast zu Corona gegangen und dann hat sich das, der Weg jetzt in der Richtung ein bisschen beendet, auch durch Umbau der Priesterschaft und so weiter. Ja, und das ist, es ist parallel gegangen, wollte ich sagen, mit anderen Sachen.
Ich wollte nur fragen, ob du dann quasi, gibt es da eine Hauptschule, hast du hier unterrichtet oder hast du irgendwo noch hinpendeln müssen und was macht dein Mann beruflich?
Genau. Ja, um das Ganze einzuordnen. Ja. Gell? Also ich war zuerst beim Kennenlernen und im ersten Jahr war ich noch in Kleinstädten und bin gependelt. Das ist von da so eine starke Stunde. Und dann habe ich mich versetzen lassen, was geglückt ist. Ja, mit halber Lehrverpflichtung. Und dann habe ich immer zwischen halber Lehrverpflichtung und dann Karenzzeit und ganzer Lehrverpflichtung so gewechselt. Und dann bin ich in Köflach gelandet. Das ist eben da gleich der Nachbarort. Das ist ganz in der Nähe. In der Maria Lankowitz gibt es nur eine Volksschule. Genau, wo ich sehr viel musikalisch tätig war. Also an unserer Schule unten war ich so diese musikalisch kreative Triebkraft oder Antreibende, die einfach wirklich auch immer so Abende initiiert hat, musische Abende oder mit dem großen Riesenchor und so weiter. Also irgendwie das war so ein bisschen mein Part. Und mit meinem Mann, jetzt sind wir dort, mit meinem Mann zusammen, der auch Hauptschullehrer war. Er ist jetzt schon recht lang in Pension und ja.
Was war dir jetzt auch wichtig bei den Kindern, was du ihnen mitgeben kannst?
In der Schule meinst du jetzt als Lehrerin? Ja, also im Sprachunterricht war es mir extrem wichtig, dass die Kinder immer wieder zum Sprechen animiert wurden und dass sie erkennen konnten, dass es wichtig ist, dass man sich ausdrückt. Und dass nicht jeder Satz hundertprozentig grammatikalisch richtig sein muss, weil das ist immer so eine Hemmschwelle in unserer Gesellschaft, gerade beim Sprachlernen und vor allem in der Schule. Ja, natürlich, bei einem geschriebenen Aufsatz ist das ganz wichtig und der Grammatikteil muss man auch wissen, wie es geht. Aber beim Sprechen muss man den Mut haben, auch einfach etwas auszudrücken in einer anderen Sprache. Wurscht, wie es beim Mund rauskommt. Das finde ich immer sehr faszinierend, dass das, ja, also ich finde es wichtig, dass es passiert, was dort alle Lehrer gleich empfinden.
Ich wollte gerade sagen, ich finde das einen schönen Antrieb und ein schönes Ziel, irgendwie, wenn man mit Kindern arbeitet. Hast du Methoden gehabt, wo du sie gut aus der Reserve locken hast können?
Das ist jetzt schon wirklich sehr lang her. Ja, das ist mit dem Sprachunterricht ist jetzt wirklich schon ein bisschen länger her, tatsächlich, ja. Ja, habe ich sicherlich. Vielleicht einfach, ja, durch die positive Aufnahme oder die Ermutigung zu sprechen. Das war vielleicht schon eines meiner Sachen, die ich auch rückgemeldet bekommen habe von Eltern. Und das ist auch fein. Ja, das war das mit dem Unterrichten. Ich habe das Unterrichten dann aufgegeben, also noch nicht ganz zuerst, wie ich die Villa Hafner gegründet habe, weil die gibt es ja auch noch nicht ewig.
Wie lange gibt es das jetzt schon?
Die Villa Hafner wird jetzt bald, Ende April, 13 Jahre alt.
Was war vorher?
Oder 12 Jahre, im Jahr 2013 haben wir es gegründet.
Welche Nutzung war vorher?
Nur das war ein Haus, also wir befinden uns jetzt in einem 120 Jahre alten Haus und es war eine Tischlerei. Gerade wo wir jetzt sitzen, war eine Tischlerei. Okay. Und es war eben ein Tischlermeister, der Josef Hafner, der ist auch da auf dem Porträt verewigt da hinten, von seinem Sohn, der Porträtmaler war und akademischer Maler Anton Hafner, also das ist so eine eigene Geschichte, sehr bekannter, berühmter Maler. Ja, von ihm war da eben die Werkstatt, auf der anderen Seite war halt ein Küche, Wohnzimmer und oben und ein Schlafzimmer und oben waren halt die Gesellen und das war alles. Und das wurde dann nach dem Krieg weitergebaut, weil dann noch mehr Familien reinkommen sind. Also das waren damals zwei Familien, also nach dem Krieg haben da zwei Familien gewohnt. Und oben nicht nur eine Familie mit Vater, Mutter, Kindern, sondern Vater, Mutter, Großeltern, die vertrieben waren, also wurden aus Schlesien, mussten die damals fliehen und waren vertrieben. Und dann konnten sie daher, weil eben eine Ehe da gestanden hat zwischen von meinem Mann, die Mutter, also von meiner, die habe ich nicht mehr kennengelernt, also meine Schwiegermutter, die ist vorher schon verstorben. Und ja, so sind halt die Sachen und die Zeiten, die halt irgendwie ihre Auswirkungen haben. Auf jeden Fall war das Haus voll besetzt zu einer gewissen Zeit. Und das kann man sich gar nicht mehr vorstellen, dass man in so einem kleinen, engen Raum so viele Personen wohnen können. Das ist ganz für unsere Begriffe ein bisschen unvorstellbar. Aber das hat es eben gegeben und war ganz normal. Und,
ja. Und wie lange war es belebt? War es dann bis 2013 so gewohnt?
Nein, es war dann eben, ich weiß nicht genau, das Jahr, aber es ist dann mehr oder weniger, ganz so locker ausgedrückt, es ist ausgestorben gewesen dann. Es war oben, hat niemand mehr gewohnt. Und unten hat niemand mehr gewohnt. Und dann haben wir, mein Mann hat den oberen Teil besessen, das war auf zwei Familien aufgeteiltes Haus, also geteiltes Haus. Und dann haben wir den zweiten Teil da unten dazu gekauft. Und ja, und dann haben wir eben das Kulturzentrum gebaut. Das war ein bisschen eine schwierige Entscheidung, weil wir mussten das auf eigene Kosten machen, weil die liebe Ida-Lehrerin so naiv war und glaubt hat, mit so einer super Idee, da gehe ich jetzt zum Land Steiermark und dann gehe ich dorthin und spreche vor und dann werde ich da sicherlich ein Geld kriegen für den Umbau, wenn ich schon so was Tolles vorhabe. Und das war natürlich ein Blödsinn, weil da habe ich viel Lehrgeld gezahlt, weil das war alles unmöglich. Also da wird überhaupt nichts investiert in irgendeine, sozusagen, wie sagt man da, in so eine Hardware, also so in ein Haus oder irgendwas.
Wie war dieser Anfang? Ist es sozusagen, ihr habt dieses Haus gehabt und habt dann überlegt, was können wir mit dem Haus tun? Oder gab es einen intrinsischen Wunsch, sowas zu machen und dann war irgendwann das Haus da?
Es spielt beides zusammen. Es war das Haus da. Und das Haus hat eben diese zwei Ebenen gehabt, wobei ich nur die obere gut gekannt habe und das untere Erdgeschoss weniger. Und dann war es, und gleichzeitig habe ich aber immer schon einen Kinderchor gehabt. Und der Kinderchor, der hat immer in der Volksschule stattfinden müssen. Und ich bin jeden Samstag mit bepackten Händen oder mit Auto voll mit den Sachen zur Volksschule gefahren, habe dort mit den Kindern das alles gespielt und gemacht. Das war immer schon sehr aktives Kinderchorleben. Und dann wieder zurück und mit Kostümen, weil wir auch Musicals gemacht haben, also selbst Musicals erfunden und mit einem guten Bekannten, dem Ordner Hans, zusammen haben wir Musicals geschrieben, ungefähr so 12 habe ich bis jetzt geschrieben, eigene Musicals. Und das war halt so tatsächlich einfach ein bisschen lästig. Und dann gehe ich mal in das Haus da rein bei der Tür und denke mir, mal, wie schön wären das doch, wenn ich da reinkomme und es wäre alles da und die Kinder würden kommen und könnten sie anziehen, was sie so gern tun, und sie so verkleiden und so. So, das war so wirklich. Und dann ist mir der Gedanke immer mehr lebendig geworden und dann so wie wenn das Haus, das habe ich schon ein paar Mal erwähnt, aber tatsächlich so wie wenn das Haus eine Seele hat und diese Seele zu mir spricht, hey, komm, mach was aus mir. Und so ist das passiert. Und dann habe ich Wege gesucht, wie man dann irgendwie so ein schönes Kulturhaus machen kann. Habe sehr groß gedacht, weil das hat immer geheißen, man muss ganz groß denken, damit dann was Gescheites wird. Ganz groß denken. Haben ein paar kleine Fehler gemacht mit einem Architekten, der so groß gedacht hat, dass er, glaube ich, ein Kulturzentrum für Stadt entwickeln wollte. Was natürlich unfinanzierbar und unmachbar gewesen wäre. Aber doch, durch das große Denken sind ein paar bauliche Maßnahmen getroffen worden, die wir vielleicht durch Kleindenken vorher nicht gemacht hätten, so wie diese Durchbrüche, die ihr da seht, gell? Und ja, was hätte da noch Pläne gegeben, dass es dann weitergeht, hinten noch ein angebauter, richtiger, ordentlicher, größerer Theatersaal oder so. Das hat nicht dürfen sein, weil es einfach nicht finanzierbar ist. Und ja, dann haben wir halt versucht, einen Weg zu finden, das zu finanzieren. Und jetzt, also langer Rede, kurzes Ende. Es ist so geglückt, dass wir durch einen Kredit diesen Umbau, den Kauf und den Umbau machen konnten. Und dann mehr oder weniger jetzt durch den Verein, den haben wir auch schon in der Vorzeit des Umbaus gegründet, und den Verein Villahafner, der mietet jetzt dieses Haus an und zahlt durch diese Miete quasi die Rückzahlungsrate des Kredits. Das ist so wie ein Durchlaufposten bei uns. Also der Verein muss sich jetzt natürlich um diesen Umbau kümmern. Das funktioniert jetzt gut und es geht sich gerade alles gut aus. Und
wie viele Mitglieder habt ihr da? Wie seid ihr organisiert im Verein?
Ja, als Mitglied, also mit Mitgliedern. Ich bin die Obfrau des Vereins, allerdings tatsächlich ein bisschen so die Alleinschafferin, was nicht ganz im Sinne, also für das muss jetzt noch Zeit sein, weil ich will meinen Zukunftsplan noch. Also jedenfalls ist so, dass der Verein eben Mitglieder braucht, die haben auch sehr stark gehabt am Anfang immer wieder, und man hat auch gemerkt, in der Corona-Zeit hat es einmal so eine Crowdfunding-Aktion gegeben, der ein Mitglied des Vereins eben initiiert hat, und da hat man gemerkt, wie viele Menschen da wirklich also beigetragen haben, und da hat man gemerkt, die Akzeptanz des Hauses. Und das hat uns gut getan, also finanziell gut getan, aber auch psychisch, motivationsmäßig gut getan. Dass es doch so von vielen Menschen positiv gesehen wird. Ja. Und am Anfang musste man ein bisschen aufpassen, dass es nicht nur, weil ich immer mit Kindern zu tun hatte, dass es nicht nur eine Kinderstätte ist. Gell? Ja, das ist ja so wie die Bibi Langstrumpf, die Villa Kunterbund und so hübsch und so schön. Und es hat sich erst müssen so ein bisschen etablieren, dass wir eben Konzerte haben, dass wir viele Erwachsenenprogramme haben und so weiter.
Ja. Was passiert jetzt alles?
Was passiert alles? Da fangen wir auch nochmal bei den Erwachsenen, ne? Damit wir den Spieß mal umdrehen. Für Erwachsene gibt's eben immer eine Chorprobe, montags eine Chorprobe. Das hat sich aber erst durch einen Platzmangel woanders ergeben, dass wir da Platz, also in die Villahafner gezogen sind. Dann gibt's Keramik, regelmäßige Keramikwerkstätten, Yoga, wir haben Qigong schon da gehabt, wir haben verschiedenste Veranstaltungen in kultureller Hinsicht, so ungefähr jeden Monat ein Konzert oder eine Literaturveranstaltung, so im Schnitt jeden Monat.
Das heißt, sind wir ihr Veranstalter oder gibt es auch andere Institutionen, Vereine, die quasi sich hier einmieten? Kann man das auch machen?
Oder? Könnte man machen, ist ja aber noch nicht passiert.
Okay.
Das Einzige, also ganz kurz, jetzt ein kleiner Ausreißer, momentan sind wir in Kooperation mit Lebensgroß, mit dem Projekt Gute Chancen. Die haben jetzt die Villahafner sich gewählt für Familiencafé, nennt sich das, und so Tauschbörse. Und da kooperieren wir miteinander und schauen, dass immer möglichst viele Leute da sind. Ja, also das ist so eine Kooperation. Würde mir noch mehr wünschen können, also es ist alles möglich. Und ja, sonst für die Konzerte sind wir komplett eigenständig zuständig. Wir machen eigentlich alles selbst. Wir zahlen auch Honorare aus, also immer auf eigenes Risiko sozusagen. Und das passiert oft, dass nicht das einer kommt, was der Künstler kriegt. Oder die Künstler, wenn es mehrere sind. Ja. Unterstützt werden wir von der Kultur Steiermark. Da suchen wir an, eben für unser Kulturprogramm. Und von der Gemeinde Maria Lankowitz. Aber beide zusammen, wenn man beide Förderungen zusammenrechnen würde, was aber gar nicht so geht, dann ist es gerade nicht einmal so viel wie die monatlichen Betriebskosten. Also, ja. Wir schwimmen nicht im Geld, leider. Oder vielleicht gut, ich weiß es nicht.
Und ja. Wo findet man jetzt euer Programm, wenn man interessiert ist?
Ja, auf der Homepage www.villahafner.at. Genau. Ja, ich wollte nur sagen, was es noch alles gibt. Wir sind noch nicht ganz fertig. Ja, es ist ja erst der Beginn, das ist gut. Ja, dann gibt es eben auch, was sich schon über Jahre sehr gut etabliert hat und was wunderschön ist, Schreibwerkstätten. So. Unter dem Motto, wir haben achtsames Schreiben schon gehabt, wertschätzendes Schreiben, heuer ist es so mit ein bisschen dem, gerade dem Termin angepasst. Also in dem ist es jetzt so wie Sonnenwendschreiben wird das nächste sein, so Natur, in der Natur. Mhm. Ja, das ist sehr lustig. Ist so eine etablierte Gruppe, um die zehn oder ein bisschen weniger Menschen, Frauen hauptsächlich, nicht immer, aber hauptsächlich. Und ja, das gibt's ja schon lang. Was ist noch? Und das ist halt das für die Erwachsenen, also immer wieder. Dann haben wir auch schon so Nachmittage gehabt und Abende, wo wir Sauerkraut eingeschraubt haben oder Kräutersalz oder Salben gerührt und solche Sachen. Also diese Naturschiene liegt mir besonders am Herzen, weil ja vor dem Haus ein Garten ist. Mhm. Und der soll halt noch so Permakulturprinzipien betrieben werden. Wir haben aber keine Tiere. Jetzt ist es ganz Permakultur ist es nicht, gell? Weil da sonst normal eigentlich auch noch Tiere dazu können, aber halt kein Gift und Kuddelmuddel und ein bisschen das Unkraut stehen lassen und so. Was manchmal natürlich auch bei Passanten hört man dann schon. Aber ein bisschen unordentlich schaut schon aus. Dann kommt wieder ein anderer vorbei und sagt, ma, genau so stelle ich mir einen Garten vor. Genau so gehört er. Wenn halt alles so Kuddelmuddel wächst. Gell? Aber es wächst sehr üppig immer. Und jetzt haben wir schon seit das zweite Jahr heuer, dass wir ein Gartenprojekt mit der Volksschule haben. Die Volksschule ist gleich neben unserem Haus. Und es hat jetzt, also in den letzten 2-3 Jahren begonnen, dass es wirklich eine gute Kooperation gibt mit allerhand Projekten. Und ja, und auch eben ein Gartenprojekt. Kommen die Schüler jede Woche einmal her, Pflanzen an, Seen an, wir essen Brennnesselsuppe und zum Schluss haben wir ein bisschen so eben unser Gemüse verkocht von draußen im Herbst. Sehr lustig. Also das ist wirklich, das mache ich auch wirklich von Herzen gern ehrenamtlich. Es ist da nirgendwo ein Geld dabei. Aber die Kinder haben sich voriges Jahr so nett bedankt mit einem Dankesschreiben und mit Wünschen. Jeder hat was zeichnet und so. Ja, und dann muss ich noch die liebste Episode erzählen, weil das ist die allerliebste. Wie ich Brennnesselsuppen gekocht habe. Und dann haben die Kinder gesagt, ja, bei meiner Oma, da gibt's das auch. Also das die macht das auch so. Und so, und dann habe ich gesagt, ja, das freut mich aber sehr. Und dann hat einer zugesagt von den Kindern, hat gesagt, weißt was, du bist überhaupt unser Schuloma, die mag ja jeder. Da war mir das Herz schon sehr warm. Das hat mir schon gut gefallen. Ja, und das sind so Erlebnisse, weißt du, bestärkt an sehr. Und da denke ich mir, wenn ich die Zeit hergeben kann, dann macht man gerade bei den Kindern, bei der Jugend, macht man wichtige Arbeit, was eben einfach für eine liebevolle, wertschätzende, zukunftsorientierte, gute Welt ist. Und das ist mir schon wichtig, dass das passiert. Ja, das waren die Projekte für die Erwachsenen zuerst. Jetzt das Kinderprojekt eingeschoben und jetzt, was für Kinder gibt, Kindergeburtstage, haben wir dann immer im Sommer auch für verschiedene Generationen, verschiedene Workshops von Keramik über Musical-Workshop, Englisch-Workshop, Muttage, heuer nennen wir es Crea-Fomu. Na, falsch. Na, wohl richtig. Villa Crea-Fomu. Ja, kreativ, forschen und mutig sein oder Musik machen. Genau. Und da gibt es auch so ein paar Tage. Ja. Also das ist so ein Sommerprogramm, wo sich die Kinder dann halt melden können. Und natürlich, ist es halt so.
Das ist eigentlich Sommerbetreuung dann auch, oder?
Das könnte man so nennen, manchmal, also Vormittage sind die Kinder quasi dann auch da. Mhm. Detektive, die haben wir auch neu erfunden. Das ist so ein neues Programm, wo wir Detektivgeschichten mit den Kindern machen. Mhm. Also wirklich Fälle lösen. Super. Schwierige Fälle, ganz schwierige. Na, wirklich. Verschwundene Bilder aufstöbern oder im Keller eine. Ja, ich würde nicht sagen, die Leichen darf man nicht so, bei kleinen Kindern haben wir keine Leichen. Ja.
So, wie kommt ihr jetzt zum Programm? Kommt das alles aus euren Mitgliedern heraus? Entwickelst du das? Gibt es einen Programmbeirat oder entsteht vieles? Oder wird auch einiges an euch herangetragen?
Also die Programme entstehen fast ausschließlich in meinem Kopf, mit Rücksprache mit den Menschen, die dazu dann notwendig sind. Wo wir dann vielleicht bei dem Punkt sind, wo es mir halt jetzt ein Anliegen wäre, dass wir das, diese ganze Verantwortung für die Villa Hafner oder eben, ja, Verantwortung eigentlich ist es. Nicht einmal die Arbeit, aber die Verantwortung auf mehrere Menschen aufteilt. Weil so habe ich die Verantwortung und, ja, und schaffe das und habe Mitarbeiter, viele Ehrenamtliche, jetzt zurzeit sogar eine Frau, die jetzt angestellt ist bei uns über ein super tolles Projekt, wo Kulturmanagement-Ausbildung ist mit angeschlossener Praxis beim Kulturhaus. Es geht über die IG Kultur und das ist wunderbar in Zusammenarbeit mit ZAM und Arbeitsamt, ZAM-Stiftung. Ja, also das ist jetzt, aber das kann leider nicht im gleichen Sinne fortgesetzt werden, weil eben die Kulturförderungen so gestrichen worden sind. Auch wir haben wieder, also von dem, was wir gehabt haben, und das war noch ohne Arbeitskraft, noch weniger gekriegt. Leider ein bisschen schwierig momentan. Aber jedenfalls, abgesehen von der Arbeit, wäre es wichtig, dass wir einfach das auf mehrere Beine stellen. Und da habe ich jetzt so ein paar Zukunftsvisionen entwickelt, wie kann man sowas machen. Und mein momentaner Stand der Dinge ist, dass ich jetzt in den nächsten Monaten auf die Suche gehe nach jungen Familien, die die Villa eigentlich auch nützen wollen für ihre Kinder, für sich selber. Und entweder Einzelpersonen, aber noch lieber wäre es mir, wenn es Ehepaare werden, weil dann irgendwie dieses Gemeinsame wichtig ist. Und man kann es ja auch abwechseln, indem der einmal hat vielleicht der Zeit für eine Besprechung oder für ein Zoom-Treffen und einmal hat der andere Zeit und dann kann man, also ob das gelingt, weiß ich nicht. Aber ich suche jedenfalls so ein Team zusammen, die einfach für einen gewissen Zeitraum, und das glaube ich ist das Wichtigste, vielleicht einmal für eine Probe Halbjahr oder für ein Probejahr einmal und dann schaut auf 3 Jahre und dass man weiß, nach 3 Jahren, wenn es passt, kann man weitermachen, aber es wird wieder gewechselt. Und das ist, glaube ich, das Wichtige, weil junge Familien haben nicht die Zeit aller Zeit. Also die haben so viel zu tun. Aber man kann sagen, so jetzt in der Zeit, wo meine Kinder da aktiv sind und wo ich das so befürworte, da möchte ich jetzt einfach ein bisschen Zeit investieren und übernehme einen Teil der Organisationsarbeit hauptsächlich, nicht? Weil, oder auch andere Arbeit. Aber die Organisation ist eben das, was ich so alleine ein bisschen mühsam ist. Und ja, so ist das. Der Vorstand ist ein guter Vorstand, der halt mehr oder weniger halt sozusagen notwendig ist und der gewisse Pflichten also einhält, so, aber die nicht jetzt so aktiv mit mir arbeiten, weil es auch Menschen sind, die nicht wirklich die Zeit dafür haben.
Und du hast, also gibt es das ganze Jahr Programm?
Ganze Jahr Programm. Am 1. Juli heuer haben wir, glaube ich, 3 Wochen, wo nichts ist, aber da wissen wir nicht einmal, ob nicht noch eine Geburtstagsparty reinkommt, aber es gibt kein so ganzes Monat oder was, wo gar nichts ist. Das ganze Jahr durch.
Seid ihr schon ein ganzes Jahr im Vorhinein ausgebucht oder wie?
Nein, ganz im Gegenteil. Also das weiß ich nicht. Angeblich ist es überall so, aber diese Anmeldesachen, die kommen immer ganz zum Schluss. Also für Geburtstagspartys meldet man sich schon, weil das ist so ein großer Wunsch, dass das dann ist. Und das ist meistens so, dass die Menschen oder die Familien sich schon melden vorher, rechtzeitig, oder schauen, ob es kürzer was geht oder halt einen Monat, 2 Monate vorher. Aber alles andere ist im letzten Moment. Und da habe ich jetzt wirklich Geduld lernen dürfen als Kulturveranstalterin. Eine Woche vorher kann es passieren, dass beim Konzert 2 oder 3 oder 4 Anmeldungen sind. Da denkt man sich, boah, was machen wir jetzt? Soll man das absagen oder wie? Und dann sitzen trotzdem wieder 35 Leute drinnen. Dann denkt man sich, wie geht das? Oft in letzter Sekunde. Ja, und dann oft so unter dem Motto, ist es noch möglich, dass ich kommen kann? Also es ist dann immer so. Also für die Menschen ist es nicht so wichtig, dass sie unbedingt dabei sind. Sie machen es, wenn es gerade passt. Und wenn halt noch ein Platz frei ist. Weil eben, weil ein großes Angebot ist auf der Welt, nicht? Man kann immer irgendwo was anschauen, anhören. Und, aber die, die da sind, sind immer sehr glücklich, weil es ist so klein und fein und sehr familiär und die Künstler sind auch immer sehr glücklich, wenn sie zu uns kommen.
Woher nimmt man die Kraft, sowas 13 Jahre lang schon aktiv zu betreiben? Ohne, also wenn du sagst, nicht einmal dreiwöchige Pause irgendwo dazwischen, ist ja ein wahnsinniges Commitment.
Ja, das fragt man sich manchmal tatsächlich auch selber. Aber ich glaube, dass es deswegen funktioniert, weil sehr viel an Energie zurückströmt und nicht nur Energie gegeben wird. Also wenn man das jetzt, ich bin keine Energetikerin, aber ich stelle mir das irgendwie so vor. Also wenn jetzt ein Kindergeburtstag macht zum Beispiel, dann ist das ein positives Ereignis. Es kostet mir Kraft und Zeit für den Nachmittag, aber das Strahlen der Kinderaugen und die Freude und das wie man merkt, wie sie mit dem allen mitgehen und was sie da für Fröhlichkeit mit nach Hause nehmen, das bereichert einen selber wieder. Und diese Bereicherung gibt dann wieder Kraft und Energie und dann ist das nicht so ausgepowert sein. Also wenn man, also im Vergleich zum Schulalltag, da kann man auch so gern Lehrer sein, aber das ist so, da sitzen Kinder in der Klasse, die nicht das tun wollen, was du da vorne jetzt machen magst. Und das ist kraftvoller und unlustiger und es kommt auch kaum ein positives Feedback zurück. Weil du musst ja auch immer beurteilen, wer lässt sich schon gern beurteilen im Leben. Also die Wilhelmshaven ist halt eine Stätte der Lebenskraft und Energie für Kinder, für Erwachsene, für alle. Und das, wenn man sowas geben kann, kriegt man das auch zurück. Ich glaube, deswegen funktioniert so viel.
Ja, genau. Hast du eigentlich gemerkt, dass sich jetzt die Kinder verändern im Laufe der Jahre, dass sie anders werden?
Ja, grundsätzlich, aber schon die letzten 10, also 12 Jahre, seit wir das machen, sind Kinder sehr selbstbewusster. Ja, sehr selbstbestimmt irgendwie, also wissen, was sie wollen. Ja, und aber nach wie vor ja immer voll Tatenkraft und immer, also ich mache ja den Kinderchor schon sehr lang und da merke ich natürlich auch Unterschiede. Erstens, dass ein großes Angebot ist und nicht so viele Kinder noch sich dann samstags vormittags daher begeben, weil sie eben schon tanzen und turnen und vielleicht doch irgendwas anderes machen, reiten. Das sind so typische Sachen. Oder die Buben Fußballplatz, Fußball spielen und Turniere haben. Dadurch merke ich, dass gewisse Kinder so in einem höheren Alter dann nicht mehr so häufig zum Kinderchor kommen, aber so viel, sehr viel sehr kleine, die ganz begeistert sind und also da merkt man, was für Schätze auf der Welt sind, wirklich. Und da denke ich mir auch manchmal, es kommen auch Schulklassen in die Wilhelmshaven, man kann sich so einen Erlebnistag am Vormittag halt mieten oder eine Kennenlerntage oder sowas da machen. Und da merkt man auch wieder, welche Juwelen die Kinder sind, gell? Und ich bin eben nach wie vor ganz groß der Meinung, dass das Schulsystem nicht mehr der heutigen Zeit entspricht. Da könnte ich fühlen, also das können wir auch noch einmal einen Podcast machen. Also, aber ja.
Vielleicht könntest du ja kurz anschneiden. Was würde es denn ändern, wenn du jetzt an den Hebeln.
Wenn ich jetzt ganz schnell sitzen würde. Ja, ich würde eben ganz viel mehr vermehrt auf Stärken der Kinder eingehen. Viel mehr auf Eigenständigkeit plädieren. Ihnen viel mehr Möglichkeit geben, eigenständig zu arbeiten und sie wahrzunehmen in ihrer Eigenheit. Also sie nicht als Nummer in einer Klasse sitzend, eben das spüre ich da so, wenn man da so Projekte macht mit ihnen. Und sie sind außerhalb von ihrem Schulalltag, dann spürt man, was die Kinder können. Also egal, im Theatersektor, sie trauen sich was machen oder sie sind akrobatisch begabt. Das wissen die ganzen Lehrer alle nicht. Oder sie haben andere große Fähigkeiten, von denen Lehrer nichts wissen. Und das finde ich so schade, dass Kinder nicht in ihrer Eigenheit oder wie sagt man da jetzt schnell, also in ihrer ganzen Persönlichkeit wahrgenommen werden, sondern als diese Schülerin, die jetzt diese Schularbeit geschrieben hat und so. Also da würde ich viel ganzheitlicher gerne unterrichten wollen.
Würde es so in Montessori gehen, in die Richtung?
Ja, Montessori ist sicherlich auch eine Möglichkeit.
Genau.
So schon in diese Richtung wird schon wahrscheinlich passen. Da gibt es vielleicht noch andere bessere Modelle. Ja, aber es hängt eben mit dem ganzen Schulsystem zusammen. Ja, und dann kommt gleich das noch so ein bisschen auch, was mir ganz wichtig ist, dass wir halt auch, also in der Wilderhafen und in unserer Ausrichtung hier, also nicht nur dieses kreative, musische betreiben, sondern eben auch die Nachhaltigkeit leben wollen, eben schon mit dem Garten und auch auf die SDGs eingehen, also dieses Sustainable Goals von der UNO, genau, die Nachhaltigkeitsziele. Ja, da wird's jetzt schon immer interessanter. Ich habe da von der Wilderhafen aus die Mitmachregion im Bezirk Volzberg gegründet, mit einem sehr coolen kleinen Team und haben eine Mitmachkonferenz gemacht, wo so zu verschiedenen Thementischen über die Zukunft gesprochen wurde und wo man halt so Sachen entwickelt hat. Es hat sich nicht jede Richtung weiterentwickelt, weil da muss immer eine Persönlichkeit dahinter stehen, damit das angetrieben wird. Das ist halt so. Und bei mir war die Zeitressourcen sind halt nicht gegeben für manche Sachen. Aber es hat sich eines gut ergeben und das heißt geben und nehmen, füreinander ins Tun kommen. Das ist eine Tauschbörse. Und zwar eine, also mit Zeit-Tauschbörse. Also man kann, das haben wir in Zusammenarbeit mit dem Zeithilfsnetz Landentwicklung Steiermark gemacht. Also wir haben uns dort angedockt, weil ein Rad neu erfinden, wenn es schon eins gibt, haben wir festgestellt, wäre wirklich ein Blödsinn. Und die haben jetzt eine neue App entwickelt, die ist gerade im Starten und das ist so übrig geblieben von dieser ersten Initiative Mitmachregion. Aber das wird schon noch weitergehen. Es muss halt einfach zur rechten Zeit wieder irgendwie Menschen geben, die an irgendeinem Projekt arbeiten.
Und wie funktioniert
und das ist ganz was Tolles. Also in Wirklichkeit kurz beschrieben ist es so, da jemand hat eine Möglichkeit, etwas zu geben. Es gibt eine pensionierte Dame, die einen Kuchen backt. Und wenn wer einen Kuchen braucht, dann würde sie das machen. Oder vielleicht Kindern was vorliest. Oder irgendeine andere Tätigkeit. Und es gibt vielleicht eine Familie, die das braucht. Oder es gibt jemanden, der handwerklich begabt ist und der wo was helfen kann. Oder Bammel schneiden. Solche Dinge. Und da kann man sich eben dann in diese Plattform einloggen und sozusagen Mitglied werden, unter Anführungszeichen. Man ist versichert, man zahlt 10 Euro und man ist versichert für alle Tätigkeiten. Also wenn ich jetzt mit einer alten Dame einen Ausflug irgendwo hinmache am Sonntag, dann ist auch diese Fahrt versichert, wenn das im Sinne dieses Zeithilfsnetzes eben passiert. Und ich muss nicht dem Gleichen was zurückgeben. Mir wird einfach, wenn ich was gebe, eine Gutstunde geschrieben und der was nimmt, eine Minusstunde. Und wenn das jetzt jemand ist im Seniorenheim, der nicht geben kann, dann kann man auch einmal Stunden verschenken. Und es passiert da nichts. Also das ist jetzt nicht so, dass dann irgendwie da ein großer Auflauf wäre. Und das ist so ein super System und es geht eben um Nachbarschaftshilfe, in dem Fall jetzt erweitert auf den ganzen Bezirk, weil wir haben es als Mitmachregion jetzt in die Wege geleitet und es kann jetzt aus Ligist jemand auch mit Edelschrott irgendwas tauschen, nicht? Oder so, dass sie vereinen, weil das ist alles im Nahbereich, das sind alles, was mit einer 20 Minuten Fahrzeit ist, ist ja quasi nicht weit weg.
Super.
Ja, das ist ein ganz cooles Projekt. Das ist echt, ja, und das ist, also so hinter solchen Sachen stehe ich und ich möchte halt ganz gern, also die Wilderhafener grundsätzlich Das ist so ein bisschen eine Zukunftsvision noch, dass wir halt einfach auch so eine Plattform vielleicht noch zusätzlich gründen, wo Menschen, junge Menschen vor allem, mir geht's immer um Familien, junge Familien, weil da gibt's auch junge, also Kinder, die jung sind, die müssen die Zukunft ja anders gestalten. Es hilft nichts, wenn wir 100 Pensionistinnen und Pensionisten zusammenkommen und sagen, ma, das jetzt, wir haben die Erkenntnis, wir wissen es jetzt schon, wie es gehen soll und was man nicht tun soll, was man umlernen soll. Das hilft nicht wirklich viel, weil wir sind in ein paar Jahren nicht mehr auf dieser Erde. Und dann müssen es die Jungen aber wissen und weitertragen.
Das ist aber, was ich wohl zuerst mal einhaken wollte, weil du gesagt hast, ihr seid auf der Suche nach Jungfamilien, die auch quasi hier einsteigen. Deine Beobachtung, weil du zuerst wegen die Kinder noch gefragt hast, wie ist deine Beobachtung, was so den Dienst an der Gesellschaft, quasi Ehrenamt betrifft? Ist das etwas, was weniger worden ist, was gleich viel ist, wie das früher war, das Engagement, wo einfach Menschen, durch das es so viel mehr Angebote gibt, keine Ahnung, vielleicht leichter was anderes machen? Keine Ahnung, wie müssen wir uns da als Gesellschaft an der Nase nehmen? Müssen wir irgendwie, oder ist es vielleicht, dass es nur darum geht, die richtigen Leute zu erwischen, dass man die richtige Sprache findet dafür, dass man sie findet? Wie siehst du das Thema? Weil das ist was, was mich total beschäftigt.
Ich glaube, alles, was du gesagt hast, ist richtig. Man kann da jetzt gar nicht wirklich sagen, es gibt solche und solche. Mhm. Es gibt Menschen, die sind sozial getriggert und die werden sozial denkend, ehrenamtlich was machen. Einfach so. Und dann gibt es welche, die können das nicht.
Aber man hört doch immer öfter, dass unsere jetzige Zeit und die Gesellschaft, die jetzt gerade irgendwie ist, egoistischer ist, als sie früher war. Siehst du das so, oder?
Ja. Ich weiß es nicht genau, aber ich glaube, dass irgendwo schon Frauen auch manchmal ihr Selbstbewusstsein gefunden haben. Also wo so Selbstverständlichkeiten waren, dass Frauen für dieses oder jenes einfach zur Verfügung zu stehen haben, dass sie das schon hoffentlich, im Sinne von hoffentlich, schon anfangen zu ändern und geändert hat, teilweise. Und dann natürlich die Entscheidung, was tue ich es und wann tue ich es, ganz klar von der Person ausgeht. Und nicht, weil man das so macht oder weil es dazugehört. Für was weiß ich, ein Straßenfest einfach alles zu backen, ohne ganz logischerweise nicht, weil du kannst es. Oder im Kirchendienst ist es ja auch so selbstverständlich, wenn du da Zeit hast, wirst du halt Kirchen putzen gehen oder... Es fällt mir jetzt gerade so ein. Ja, wir sind auch ganz abhängig von Ehrenamtlichkeit und ich bin dann halt immer bemüht, also ja, Frauen zu finden, die eben auch Zeit haben und ja, die dann halt auch eine Freude mit den Kindern haben und irgendwo ein paar, wie sagt man das schon, ein Benefit haben, selber. Genau, selber ein Benefit haben im Umgang mit den Kindern, weil sie eben das gern tun, weil sie Rückmeldung kriegen, ja. Und alle Arbeit, die da ist, die nicht benefitmäßig ist, so wie, also fürs Putzen wird man ja kaum, also von mir vielleicht gelobt, da muss man natürlich tatsächlich auch schauen, dass da irgendwie eine Entschädigung für die Menschen da ist. Ja, weil das ist mir auch sehr wichtig, weil das ist jetzt gerade ein Projekt, das sozusagen eine Saat, die aufgegangen ist. Ich bin eine Clownin auch. Und eine Clownin zu sein, das ist ja immer so, ja, es ist ja keine Verkleidung, weil wir zwei Clowninnen ja wirklich wissen und spüren, dass in jedem Menschen auch eine Clownin oder ein Clown drinnen ist. Jeder hat den. Nur, das muss ich auch manchmal Kindern erklären, die mich als Ida so gut kennen und dann, du bist ja die Ida. Wenn ich die Aurora bin, ich kann es gar nicht verstehen, aber eine rote Nase und alles. Und dann versuche ich dann den Kindern zu sagen, ja, das ist so, dass in der Ida ist noch eine zweite Person versteckt, so wie in jedem noch wer drinnen ist. Und diese Person, das ist dann diese Clownin, die rauskommt und das bin ich jetzt, die Aurora. Und so können sie es gut annehmen. Und es gibt Menschen, bei denen kommt die Clownin und der Clown ihr Leben lang nicht raus. Das ist so, weil es die Gelegenheit nicht gegeben hat, weil sie nicht genug mutig sind oder der Clown zu schüchtern oder was auch immer. Und ja, und diese Clowninnen haben wir zur Corona-Zeit begonnen und viele Sendungen aufgenommen. Mhm. Die sind auf YouTube eben gratis verfügbar unter Easy Peasy mit Kami und Aurora. Da geht man rein einfach und kann diese Sendungen anschauen. Auf der Homepage gibt's auch Links. Über 40 Sendungen.
Wow.
So viertelstündige und ganz kurze, auch so fünf, sieben Minuten. Haben wir so Shorties, haben wir da gemacht. Und ja, und das war uns, also es war uns ganz wichtig und wir dann waren auch schon in Kindergärten unterwegs und in Schulen und haben so Werbung gemacht und ist immer so ein bisschen dieses Nachhaltigkeitsthema unser wichtiges Thema gewesen. Also mit dem Fahrrad zu fahren und Tee zu trinken und die Kräuter und etwas anzupflanzen und also ja, das ist halt immer irgend so ein Thema dabei, was nachhaltig ist, und unsere Utensilien haben wir möglichst aus Naturmaterialien bei den Sendungen. Und es hat eine Ausschreibung gegeben von der Volksbank, dass sie eben irgendwelche Projekte suchen, die mit Nachhaltigkeit die SDGs irgendwie fördern. Das kann sein, kannst wahrscheinlich auch eine Photovoltaikanlage neue bauen oder so, also alle in jegliche Richtungen. Und wir waren mutig und haben gesagt, so, Kami und Aurora reicht ein. Und jetzt haben wir den Zuschlag gekriegt. Also wir dürfen jetzt das tun. Und jetzt werden 14 also Gruppen oder Schulen, also mit je nachdem, wie halt die Größe der Gruppe dann sein wird, 14 Kinder können wir gratis bespielen und super, die brauchen nichts zahlen und da können wir eben dann diese nachhaltigen Ziele sozusagen über eine humorvolle, lustige, niederschwellige Art in die Gesellschaft bringen. Das bin ich ganz voll stolz und das
toll.
Und ja, und unser Theaterprojekt, das wir gerade machen, weil heute habe ich Probe gehabt, das ist auch noch kurz erwähnenswert, glaube ich, weil wir von der Ballade Die Bürgschaft ausgegangen sind und uns in der Erarbeitung mit dem Thema Tyrannei und große Freundschaft, so eine große Freundschaft, dass man sogar für den anderen bis in den Tod einsteht, ja, auseinandergesetzt haben und dadurch jetzt ein Stück erarbeitet haben, an dem wir gerade jetzt fertig arbeiten.
Und wann gibt es das zu sehen?
Ja, das gibt es Ende Mai.
Okay. Sehr toll.
Ja.
Unsere Stunde ist jetzt vorüber. Du merkst, es ist ganz schnell vergangen, auch für uns. Und das Ende unseres Podcasts ist immer ein Word-Rap oder ein paar Fragen, die ich dir jetzt stelle.
Ja, bitte.
Meine Kraft finde ich?
Meine Kraft finde ich in der Natur und in Spiritualität.
Frauen müssen?
Selbstständig und mutig sein.
In meinem Kühlschrank ist immer
eine Sojamilch, weil ich Vegetarierin bin und keine Milch vertrage.
Und dein Lebensmotto lautet?
Mein Lebensmotto lautet, das Wichtigste auf der Welt ist die Liebe und alle Menschen, die das erkennen, sollen dazu beitragen, dass sie möglichst schnell weitergreift.
Sehr schön. Danke dir.
Bitte.
Danke.
Bitte.
Danke fürs Reinhören. Wir hoffen, es hat euch gefallen.
Wir würden uns über Rückmeldungen oder auch Empfehlungen für mutige Frauen sehr freuen.
Wir würden uns auch freuen, wenn ihr uns abonniert und ein Like hier lässt.
Ihr findet uns auf allen gängigen Podcast-Formaten, Spotify, Amazon, Google Music, natürlich auch auf unserer Website.
Wir werden auch auf FRO gesendet und wir freuen uns sehr, wenn ihr euren Freundinnen, Vätern und Müttern, Nachbarinnen etc. von uns erzählt und uns weiterempfehlt.